Ja, ihr Lieben, ich freue mich, etwas weiterzugeben. Ich weiß nicht, mit welcher Erwartung du gekommen bist heute Morgen. Es ist ja so, dass in der Welt sagt man, hey, erwarte bitte nicht zu viel, weil wenn du zu viel erwartest, wirst du auch umso mehr enttäuscht. Aber wenn du heute Morgen hier dich aufgemacht hast, ich hoffe, du hast wirklich mit ein großes Herz bist du hierher gekommen und du sagst, ich erwarte wirklich viel von Gott. Weil Gott, er enttäuscht dich nicht. Ja, Menschen mögen dich enttäuschen, vielleicht haben dich Menschen auch in dieser Woche enttäuscht. Menschen machen Fehler, Menschen geben uns den Rücken oder sind nicht fair, behandeln uns oft ungerecht. Aber Gott ist ein gerechter Gott, Gott ist ein Gott, der nicht enttäuscht. Amen. Und das möchte ich dir einfach mitgeben. Du darfst heute Morgen viel erwarten, weil Gott dich ermutigen möchte, dich herausfordern möchte. Ich habe eine ganz einfache Predigt und ich habe die Predigt überschrieben mit Nachfolge und ich möchte dieses einfache Wort aber dir mitgeben an den Tag und ich hoffe, es bewegt dich und du nimmst es wirklich für deinen Alltag und du setzt es um. Ist es wirklich ein Begriff, Nachfolge oder Nachfolgen? Er wird nicht häufig gebraucht in der Bibel. Und trotzdem ist es ein Begriff, der wirklich eine zentrale Bedeutung unseres Glaubens, den christlichen Glauben hat. Im Alten Testament wird dieser Begriff erstmal sehr negativ benutzt. Hat eher eine negative Betonung und zwar in Zusammenhang mit dem ersten Gebot. Und zwar, da sagt das Gebot, du sollst nicht andere Götter folgen. Du sollst nicht andere Götter neben mir haben. Das heißt, es gibt erstmal eine negative Betonung, sollst keine anderen Götter nachlaufen, nachahmen, nachfolgen. Aber im Laufe der Jahre im Alten Testament, auch dieser Begriff hat sich positiv entwickelt, sodass immer wieder, wenn von den Prophetenschulen, die Propheten hatten ja auch sowas wie Prophetenschulen, dann gab es eben auch die Jünger und die Meister. Und genau diesen Begriff von Jünger und Meister hat auch das Neue Testament aufgegriffen. Jesus selbst hat diesen Begriff der Nachfolge aufgegriffen, sodass plötzlich ein 30-Jähriger, bis dato war er noch nicht bekannt, er marschiert durch die Dörfer und er begegnet Menschen wie du und ich und er sagt zu ihm, folge mir nach. Wow. Wenn jemand zu dir heute Morgen kommen würde, folge mir nach. Ich weiß nicht, wie deine Reaktion ist, aber ganz viele Menschen in der damaligen Zeit, Fischer, Zöllner, Menschen, die ganz im Alltag lebten, wurden aufgefordert mit diesem Satz, folge mir nach. Und sie haben alles stehen gelassen, sie haben alles liegen gelassen und sind Jesus nachgefolgt. Dieses Prinzip der Nachfolge war in der damaligen Zeit auch in den diversen theologischen Schulen im späten Judentum nicht unüblich gewesen. Es gab schon immer wieder so Rabbis, die einfach Nachfolger hatten. Allerdings musste man sich, so wie auch heute, bewerben. Ich weiß nicht, ob man auch eine Bewerbung schreiben musste, aber man musste sich in eine Art und Weise, vielleicht durch ein Interview, man musste sich qualifizieren, man musste zeigen, okay, ich bin dafür geeignet. Man musste etwas vorweisen, wenn man zu einem dieser Rabbis oder diese Meister gehören wollte. So wie du auch, wenn du jung bist oder du hast, wo du dich beworben hast für deine Ausbildung, da musstest du etwas vorweisen. Zum Beispiel, dass du Fähigkeiten hast, auch wenn du einen handwerklichen Beruf gemacht hast, dass du auch das ausüben kannst, dass du nicht zwei linke Hände hast. Dann würdest du vielleicht nicht eingestellt. So. Und genau so war es damals auch üblich gewesen. Man musste sich qualifizieren, man musste sich bewerben. Aber Jesus bringt eine ganz neue Dimension hinein. Und zwar, Jesus geht durch die Dörfer und er spricht Menschen an. Und er sagt zu ihnen, folge mir nach. Er hat nicht geguckt, welchen Job er hatte. Man musste keine religiöse Verhalten vorweisen, es war egal, welche Hautfarbe, sondern Jesus hat Menschen gesehen durch die Brille Gottes und hat Menschen angesprochen, hat gesagt, folge mir nach, Gott hat in dir Gaben und Talente hineingelegt und du bist berufen, den Unterschied zu machen, folge mir nach. Und viele Menschen damals haben alles liegen gelassen, die wurden Schüler Jesus, wurden sozusagen Azubis von Jesus. Und das Wort, was da steht für Nachfolger oder für Jünger, heißt Matetes. Daher kommt auch unser Wort Mathe, aber ihr, das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Aber Jesus macht hier genau das Gegenteil und er ruft Menschen und nicht, dass sie sich bewerben müssen, sondern er ruft sie in der Nachfolge. Wie genial. Wisst ihr, seine Motivation war nicht, ich bin jetzt der beste Rabbi aller Zeiten und ich hole mir jetzt die beste Leute, sondern seine Motivation war, Menschen nach Hause zu führen, Menschen zu Gott zu führen, Menschen, dass sie Rettung erleben, dass sie in ihre Berufung, sie mussten nicht etwas leisten, sondern und etwas vorzeigen, sondern der große Unterschied war, den Jesus hier hineingebracht hat, und zwar, dass er die Menschen auserwählt hat. Und so hat er dich auch auserwählt. Und wenn du heute hier sitzt und zum ersten Mal hier sitzt, dann ist es kein Zufall. Ich möchte dir sagen, Gott hat einen wunderbaren Plan mit deinem Leben. Und auch gerade in dieser Zeit, Jesus fordert uns auf und ruft auch heute Morgen uns zu, folge mir nach. Amen. Das ist eine Aufforderung, die auch heute gilt. Aber entscheidend ist, und ich glaube, diese Entscheidung, diese Frage müssen wir immer wieder beantworten. Und diese Frage stellt uns Jesus auch durch alle Jahre unseres Lebens immer wieder ganz neu. Es ist etwas Entscheidendes dabei, ist, ob wir bereit sind oder nicht. Du kannst natürlich dich auch sagen, nee, ich will es nicht mehr oder ich will es nicht. Es gab auch zur Zeit Jesu Menschen, die gesagt haben, nein, das will ich nicht, diesen Schritt gehe ich nicht. Und sie waren nicht bereit. Zum Beispiel der junge Mann, den Jesus gesagt hat, geh, verkaufe alles und folg mir nach. Und er hat gesagt, nein, der Preis ist mir zu hoch, ich bin nicht bereit, dir nachzufolgen. Das heißt, ein top aktuelles Thema. Wir leben ja in eine wirklich spannende Zeit. Eine herausfordernde Zeit, auch als Gemeinde. Und ich glaube, gerade in dieser spannenden Zeit ist es wichtig, dass wir im Glauben gestärkt werden durch, dass wir füreinander beten, aber indem wir auch das Wort Gottes lesen. Ich glaube, noch nie wird dieser Text, den Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen, so wichtig wie in unserer Zeit. Weil das dürfen wir immer auch noch. Wo zwei sind, und ich weiß nicht, wie ihr es ab Abendmahl feiert, aber ich motiviere meine Geschwister immer und sage, hey, verbinde mich nicht mit jemand oder feiert es mit deiner Familie, macht es, weil wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da ist Jesus mitten unter ihnen. Und in diesen herausfordernden Zeiten, wo wir alle leben, es ist ein Spannungsfeld, wir können dieses Spannungsfeld, in dem wir leben, ja gar nicht aufheben. Dieses Spannungsfeld ist da und in so einem ähnlichen Spannungsfeld, natürlich war das jetzt nicht irgendwie mit einem Virus oder so weiter, sondern ein Spannungsfeld, in dem der Mann, von dem ich reden möchte, war, dass über viele Jahre Gott nämlich nicht geredet hatte. Dieser Mann lebt in einem Spannungsfeld zwischen Alten und Neuen Testament und das sind zwischen 300 und 500 Jahren dazwischen. Wenn du deine Bibel öffnest, das war ein Spannungsfeld und da gab es einen Mann. Und dieser Mann, der war bekannt für sein Outfit, ich nenne das mal markanten Outfit. Er hatte besondere alternative Essgewohnheiten. Er trug Kamelenhaaren. Er predigte über Umkehr. Er war sehr direkt. Er war nicht so wirklich diplomatisch. Er war bekannt für seine Radikalität. Und er war ein Wüstenmann. Und dieser Mann heißt Johannes der Täufer. Genau, Johannes, dieser Mann, der eine Verheißung auf sein Leben hatte. Bevor er zur Welt kam, gab es schon eine Verheißung auf sein Leben. Und die Verheißung war, es wird der den Weg vorbereitet auf Jesus. Und du sagst jetzt, ja okay, gutes Beispiel dieser Johannes für mich und ein toller Mann, aber auf mein Leben liegt doch gar keine Verheißung. Ich möchte dir sagen, das ist eine große Lüge des Satans. Auf dein Leben liegen unglaublich viele Verheißungen. Lies mal im Wort Gottes, welche Verheißungen alles da sind, die Gott für dich hat. Jesus hat dich wunderbar gemacht und er hat einen Plan für dein Leben und er wird das gute Werk und so weiter, das er begonnen hat, wird das auch vollenden. Und ich könnte so viele Verheißungen dir sagen, die auch auf dein Leben stehen. In Johannes 3 steht: Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Enon, nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen, denn Johannes war nur noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der, welcher bei dir war, jenseits des Jordans, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm von Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihn hört, ist noch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freunde, ist nun erfüllt. Ich muss wachsen. Nein. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Jesus, und das ist es. Und ich bitte dich heute Morgen, dass du unsere Ohren, unsere Herzen öffnest, dass wir das verstehen, dass du wächst, dass du zunehmen musst, aber ich abnehmen muss. Danke, Jesus, dass dieser Satz auch eine ganz neue Bedeutung an diesem Tag für unser Leben bekommen wird. Und ich bitte einfach, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen einfach bereitet, dass wir das aufnehmen und es auch umsetzen in den Alltag. Amen. Ich habe über diesen Text mal gesprochen und das hörte dann jemand nur so beiläufig und er fragte mir nach einem Gottesdienst: Hast du heute über einen Diätplan gesprochen? Ich sagte: Nein. Das ist eine Aussage von Johannes. Er muss wachsen, ich muss aber abnehmen. Ja, vielleicht ist es so, dass ich abnehmen müsste, aber das ist hier nicht gemeint. Johannes meint was ganz anderes. Und hier möchte ich euch erstmal hineinnehmen. Ich sagte, Johannes lebte in eine besondere Zeit. Er lebte in eine spannende Zeit. Es war Aufbruchstimmung. Johannes lebt mitten in dieser Spannung und was wir bei Johannes lernen ist, er verliert nicht seinen Fokus. Johannes, er bleibt fokussiert und zwar auf Jesus. Fokus nicht zu verlieren, ist so auch meine Ermutigung heute Morgen. Ich möchte dich ermutigen, gerade in diesen Zeiten, dass du deinen Fokus nicht verlierst, dass nebensächliche Sachen nicht zu deiner Hauptsache werden. Ein Sprichwort aus Deutschland, was ich vor vielen Jahren gar nicht verstanden habe, aber der echt so, dass ich zu meinem Motto oder so auch so mein Leben immer wieder versuche umzusetzen, ist: Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Es ist wichtig, dass wir verstehen, hey, es geht hier um Jesus, dass unser Fokus nicht irgendwo in nebensächlichen Sachen ist, sondern dass wir fokussiert auf Jesus sind. Und lass mich dich heute Morgen ermutigen, schau auf Jesus, er will dich und deine Familie und diese Gemeinde und er will dich in dieser Zeit besonders benutzen. In welcher Zeit lebte Johannes? In einer Zeit, wo es verschiedene jüdische Reformbewegungen gab. Es gab verschiedene Ansätze, sein ganzes Umfeld waren Menschen, die sehr religiös unterwegs waren, die auch glaubten, die auch danach sich gehalten haben, aber ganz weit weg von dem Wille Gottes lebten. Und zwar gab es zum Beispiel die Pharisäer. Die Pharisäer sind sozusagen die Abgesonderten, so wie es auch heißt, die Abgesonderten. Ihr habt bestimmt schon mal gehört von den Pharisäern. Eine große Gruppe, aus allen Schichten der Gesellschaft kam sie. Sie hielten sich sehr streng an die göttliche Weisungen. Sie haben an die Tora und auch an die mündliche Überlieferung geglaubt. Und sie glaubten, dass der Messias kommt, wenn alle Juden so leben. Zum Beispiel, das gab das Grund oder das Gesetz, dass sie sich nicht mit Unreines Kontakt hatten. Zum Beispiel Kranke oder Zöllner. Die haben sich abgesondert. Die Pharisäer fanden zum Beispiel neben die 10 Gebote weiter 613 Gebote, um die 10 Gebote zu schützen. Das war eine Gruppe, die ganz stark in der Zeit von Johannes vertreten war. Eine andere Gruppe, das war eher eine kleinere Gruppe, aber sie hatte richtig viel Einfluss. Sie waren vertreten zum Beispiel im Hohen Rat. Das waren die sogenannten Sadduzäer. Das waren die Angehörigen des Adels und der Priesterfamilien. Und sie waren von den Römern so, sie waren enge Partner der Römer. Sie waren sozusagen als Vertreter der Juden anerkannt. Die hatten aber mit den Pharisäern immer wieder Streit, weil es ist eine, die Pharisäer haben nicht nur darüber gepredigt, sondern sie haben sich auch an diese Sachen gehalten, die Sadduzäer dafür, die haben daran geglaubt, haben das gepredigt, aber haben sich an den Regeln meistens nicht gehalten. Deshalb gab es immer wieder Streit zwischen Sadduzäer und Pharisäer. Eine andere Gruppe, die waren noch frommer. Es geht ja immer noch eins drauf. Die Hessener, die haben sich sogar in Klosterbedingungen abgelehnt. Die haben sich zurückgezogen und haben wirklich so 100% gelebt. Aber was Gutes, was sie gemacht haben, auch in dieser Zeit, nicht nur, dass sie sich für Gott 100% gelebt haben, war, dass sie die Schriften abgeschrieben haben. Das war auch ganz gut, dass sie die Schriften haben sie abgeschrieben, aber sie lehnten den Tempelgottesdienst in Jerusalem ab. Dann gab es noch die Zeloten. Ja, die Zeloten, das waren so die Draufgänger. Man nennt sie auch die Untergrundkämpfer. Sie haben sich ständig in abgelegten Gebieten zurückgezogen und sie haben gedacht, durch Aufstände gegen die Römer können wir das Ganze, das Kommen des Messias besser vorbereiten. Wir, wenn wir uns gegen die Römer stellen, dann können wir das Kommen des Messias verschnellern. Das wird besser laufen, schneller sein. So, das war das Umfeld, wo Johannes lebte, und Johannes selbst war einer, der viele Anhänger hatte. Und jetzt kommt ein neuer, der Sohn von Zimmermann Josef. Der ruft gerade Menschen. Und die Nachfolger von Johannes, die sagten zu ihm: Johannes, wieso gehen die Leute jetzt alle zu ihm hin? Und das war die Begebenheiten. Viele laufen gerade zu Jesus. Und dann sagt er diesen bekannten Satz: Ich muss abnehmen, er soll zunehmen. Er soll wachsen, ich aber soll abnehmen. Johannes sah Jesus nicht als Konkurrenz, sondern er wusste, das ist auch nicht eine neue Strömung, die da kommt, sondern ich habe eine Aufgabe. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, auch als Kinder Gottes in unserer Zeit. Was ist meine Aufgabe im Reich Gottes? Was ist meine Aufgabe, die ich ausübe? Und er hatte ganz klar gewusst, meine Aufgabe ist, den Weg von Jesus vorzubereiten. Es ist eine ganz wichtige Lektion. Und wenn wir das wissen, bewahren wir unser gesamtes Leib Christi vor viele Missverständnisse, vor viele falsche Gespräche oder unnötige Gespräche und vielleicht auch Streit und so weiter, wenn wir wissen, was ist meine Aufgabe im Leib Christi. Und das ist eine wichtige Entscheidung, die für jeden ganz, ganz wichtig ist. Was ist deine Mission? Was ist meine Mission? Viele Menschen leben, und ich finde es erschreckend, es kam vor einer Zeit jemand auf mich zu, der war gerade davor, vor Rente, und er war schon über 30 Jahre unterwegs als Kind Gottes. Und er sagte mir: Justin, ich weiß nicht, was meine Berufung ist. Ich suche schon 30 Jahre nach der Berufung und denke, irgendwas ist hier falsch gelaufen. Es ist so wichtig zu wissen, dass welche Aufgabe, welche Mission hat Gott für mein Leben? Und heute Morgen, ich weiß nicht, wenn du aufgestanden bist, ob dir bewusst wurde, was bewusst ist, was ist deine Aufgabe? Was ist das, was Gott möchte, dass du tust? Und ich habe irgendwann gesagt, ich möchte bekannt sein, nicht für das, dass ich ein Erbsenzähler war, ich will auch nicht bekannt sein, dass ich für mein Nörgeln oder für ein Jammern, sondern ich hoffe, wenn ich am Ende meines Lebens da bin, dass ich bekannt bin dafür, dass ich ein Nachfolger Jesu war, der natürlich Fehler gemacht hat, und die machen wir alle. Bruder Krüger hat immer gesagt, ein Dozent auf Brühe, wo Menschen sind, da menschelt's, und wir machen Fehler. Aber es ist auch wichtig, dass wir Fehler erkennen und auch bekennen und auch um Vergebung bitten und Versöhnung leben. Aber ich möchte bekannt sein am Ende meines Lebens, und das ist mein Gebet, dass es jemand war, der Jesus im Mittelpunkt hatte, der die Hauptsache Jesus war, der Jesus nachgefolgt ist und mit leidenschaftlich und das auch gepredigt hat. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Das steht in Johannes. Ich finde das gigantisch, was hier gesagt wurde. Und ich weiß nicht, das macht was mit mir. Die Jünger waren neidisch. Die Jünger von Johannes waren neidisch. Neben den ganz verschiedenen vier Gruppen kommt jetzt noch Jesus und hat seine Anhänger. Aber Johannes hatte den Durchblick und er sagt, nein, was für eine starke und gleichzeitig demütige Haltung, oder? Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Nicht ich bin es, sondern Christus ist der Erlöser. Amen. Das müssen wir verstehen. Und er hat es verstanden. Es geht nicht um ihn, sondern es geht nicht um das, was er verfolgt, sondern es geht um Reich Gottes. Es geht um etwas viel, viel Größeres. Das ist die Rettung der Menschheit durch Jesus Christus, der kommen wird. Und das ist was Wichtiges, was wir verstehen müssen. Immer wieder, ach, ich erlebe es doch auch in meinem Leben und in meinem Umfeld, wie schnell sind wir doch im Mittelpunkt. Das, was ich tue, meine Idee, mein Konzept, mein Ansatz, meine Wahrheit, ich muss doch recht haben. Nein, was ganz anderes lernen wir von ihm. Oft sind wir eher nach Leben, wir nach dem Motto, ich muss wachsen und zunehmen. Ja, wir sollten auch wachsen. Aber hier hat Johannes uns ein wichtiges Prinzip. Er muss primär wachsen. Er, es geht um Jesus. Johannes ist hier ein großes Vorbild und er zeigt uns, wie wir auch in unser Alltag, und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, er muss wachsen und ich muss aber abnehmen. Mein Auftrag habe ich hier erfüllt. Das wusste er. Jetzt ist er dran. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt ist Jesus dran, der sein Teil tun. Mein Teil habe ich getan, jetzt ist er dran. Und ich bin Teil von etwas, das viel, viel größer ist. Und das ist Gottes Reich. Und das hat Johannes verstanden. Johannes hat verstanden, hier, ich darf und ich bin Teil von etwas viel, viel Größeres. Und ich durfte ein Wegbereiter sein. Ich möchte schließen mit einem Gedanke und ich darf bitten, meine lieben Spieler oder Klavierspieler nach vorne zu kommen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, vielleicht kennst du das. Und der Isenheimer Altar, der Renaissance-Künstler Grünewald, er hat folgendes Bild mal gemacht. Und zwar gab es folgende Situation. Er arbeitete in einem Hospiz und er wollte etwas tun für Menschen, die am Ende ihres Lebens waren. Und zwar, er wollte ihnen eine Ermutigung geben. Und es ist interessant, dass er, wenn wir hier dieses Bild anschauen, dann ist Jesus in der Mitte. Und wir wissen, hey ihr Lieben, wir wissen, dass er gestorben ist, aber auch auferstanden ist. Bitte hier keine Theologie aus diesem Bild machen. Ich möchte einfach nur diesen Impuls uns hier so weitergeben. Jesus ist gestorben, ist auferstanden und er lebt. Aber hier hat der Künstler, er wollte etwas Besonderes machen. Wenn wir so das Bild von der Kreuzigung Jesus vor Augen haben, dann wissen wir, da war die Mutter von Jesus. Vom Vater wird nichts berichtet. Wahrscheinlich war er schon verstorben. Es war der sich als Lieblingsjünger, der Johannes, der war dabei. Und der Künstler hat etwas Besonderes gemacht. Und ich finde es interessant. Er hat noch jemand dazu getan. Und zwar jemand, der so zeigt und ganz bemerkenswert ist, sein Finger. Besonders lang. Und das steht im Hintergrund. Das steht im Hintergrund auf Latein. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Hier macht der Künstler etwas. Er bringt noch eine Person dazu, und zwar Johannes, der eigentlich in diesem Zeitpunkt auch schon nicht mehr lebte. Er wurde ermordet. Andere Geschichte, andere Situation. Aber er, der Künstler weist hier, macht was ganz Wichtiges. Und er zeigt auf Jesus. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Künstler wollte den Kranken einen Trost und einen Grund der Hoffnung über den Tod hinaus geben. Und es gibt Hoffnung über den Tod hinaus. Es gibt jemand, der nicht am Kreuz hingeblieben ist, sondern er ist auferstanden und er lebt. Und weil er lebt, darf auch ich leben. Was für eine Hammerbotschaft. Und in einer Zeit, wo wir auf so viele Menschen zeigen, in einer Zeit, wo ich mich immer wieder ertappe, dass ich auf den oder auf irgendjemand zeige, diese Zeit braucht Männer und braucht Frauen, die so wie Johannes der Täufer auf Jesus hinweisen und sagen, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wow, ich finde es stark, dieses Bild. Und ich möchte dich auch heute Morgen, wenn du hier bist und vielleicht Jesus noch gar nicht kennst oder vielleicht gerade in dieser Corona-Zeit ganz weit weg, weil Menschen keine Gemeinschaft haben und vielleicht hast du eine Gewohnheit gehabt, mit jemandem zusammen Bibel zu lesen oder keine Ahnung, wie auch immer, wir oft auch innerlich kalt oder uns distanzieren, nicht nur von Gemeinde, von Geschwistern, sondern wir uns distanzieren auch von Gott. Und ich möchte dich nochmal ermutigen und sagen, seh, so wie der Johannes geschaut hat, wenn er das Bild mal wieder zurückmacht, seh auf das Lamm Gottes, das hinwegträgt die Sünde der Welt. Ihr Lieben, wir haben die beste Message dieser Welt. Amen. Wir als Gemeinde, wir haben die beste Nachricht dieser Welt. Und klar können auch wir schnell unsere Finger auf Regierung zeigen, auf Menschen, auf Entscheidung. Ich möchte uns auffordern, so wie Paulus es gesagt hat, an Timotheus, das Erste und das Wichtigste, wozu wir als Gemeinde aufgerufen ist, das Gebet. Dass wir füreinander beten, dass wir für unsere Regierung beten. Und hey, und in dieser Welt, wo alles so düster und alles so dunkel ist, haben wir, wie Johannes damals, wir haben die beste Message dieser Welt. Und auch wir dürfen hinweisen auf Jesus. Nein, er hängt da nicht mehr. Halleluja. Er ist im Himmel und er sitzt auf dem Thron und er regiert. Und das darfst du auch in dieser Zeit wissen. Es mag kommen, was kommen mag. Kommen soll. Gott, er sitzt auf dem Thron. Amen. Das lesen wir in der ganzen Offenbarung, habe ich vor kurzem wieder an. Immer wieder steht dieser Satz, Gott, er sitzt auf dem Thron. Gott, er sitzt auf dem Thron. Gott, er sitzt auf dem Thron. Er hängt nicht mehr am Kreuz, aber er hat am Kreuz alles für dich getan. Hey, Halleluja. Und er sitzt auf dem Thron und er regiert. Und diesen Gott, und von diesem Gott der Liebe, ein Gott, der sein Bestes gegeben hat, sein Sohn Jesus Christus, auf den dürfen wir hinweisen. Seht das Lamm Gottes, das hinwegträgt die Sünde dieser Welt. Mir ist danach jetzt zu beten, und wenn du es auch tun möchtest, dann darfst du es jetzt gerade tun. Einfach Jesus einfach zu danken und sagen, du sollst wachsen, ich aber abnehmen. Ich will einen Schritt zurücktreten und du sollst in den Vordergrund treten. Nicht um mich geht es, sondern es geht um deinen Rettungsplan. Halleluja. Gib doch gerade eine Antwort auf das, was Gott dir gerade so, wo er mit dir gesprochen hat. Rede jetzt mit deinem Vater im Himmel. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg, Jesus, dass wir uns treffen dürfen, dass wir hier sein dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir als deine Kinder uns versammeln dürfen. Und du hast gesagt, wo zwei oder drei, und da sind deutlich darüber, da bist du mitten unter ihnen und du bist hier durch deinen Heiligen Geist, du hast uns gesprochen durch dieses Wort und wir leben in spannende Zeiten, wir leben in einem Spannungsfeld, Jesus, aber eins wollen wir nicht vergessen und wir wollen wirklich fokussiert auf dich schauen. Wir wollen unterwegs sein und wir wissen, wir sind nicht allein unterwegs, sondern du bist da, du bist der uns führt und leitet. Jesus, ich weiß nicht, was meine Geschwister gerade jetzt brauchen. Du weißt, wo Bedürfnisse, wo Not ist. Du kennst jedes Gebet, was gerade ausgesprochen wurde, jedes einzelne. Und du bist ein Gott, der nicht nur Gebete hört, sondern auch Gebete erhört. Und du hast gesagt, bittet und euch wird gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an, Jesus. Und du siehst alle, die gerade so anklopfen, die danach sich sehen nach einer Begegnung mit dir. Jesus, du bist gar nicht weit weg, sondern du bist in unserer Nähe. Du bist da. Und wer Jesus schon angenommen hat, du lebst sogar in uns. Wow, was für ein Privileg. Du lebst in uns. Und wenn wir auseinander gleich gehen und dieser Gottesdienst zu Ende ist, dürfen wir wissen, wir gehen nicht allein auseinander, sondern du bist da. Du hast gesagt, ich gehe mit euch, ich bewahre euch, ich beschütze euch. Und Jesus, und wir proklamieren und wir sagen es an diesem Tag ganz laut, weil wir daran glauben und weil es in deinem Wort steht. Du sitzt auf dem Thron. Danke dafür. Amen.